kennen das schon in dieser Vorlesung, dass ich zu Beginn öfters, vor allem in diesen bewegten Zeiten, eine kleine Erinnerung an die gegenwärtige Situation einschalte. Ich werde diesmal nicht so sehr über die konfrontative Entwicklung sprechen, die sich diese Woche im Speziellen ergeben hat. Wenn Sie da mit lesen, mit schreiben wollen, erinnere ich Sie noch einmal an die Mailingliste Epoche, die ich das letzte Mal vorgestellt habe. Wenn Sie Epoche suchen an der Universität Wien, also es ist philo.at/mailman/listinfo, dann finden Sie die Informationen über diese Mailingliste und wie Sie allenfalls daran teilnehmen können. Das möchte ich gar nicht machen. Ich möchte die andere Seite heute kurz beleuchten, weil ich doch immer wieder mal gesagt habe, das betrifft auch die Studierenden, wenn sie nicht hochschulpolitisch denken, im Zusammenhang mit den neuen juridischen Regeln für Studien und für diese ganze Abwicklung des Lernprozesses. Und dazu habe ich Ihnen einen Paragraphen aus dem Unigesetz hierher gebracht, hierher projiziert. Ich kann, also Sie haben www.unigesetz.at, das eine der Besonderheiten der neuen Regimes ist das, dass nicht nur die Homepages von Ministern, sondern auch die entsprechenden Sachinformationen der Ministerien mit sicherlich sehr, sehr viel Geld präsentiert werden. Also das UG 95, auch das UG 93 ist in keiner Weise so schön und sorgfältig elektronisch präsentiert worden. Man soll auch die Vorteile nennen, die es in diesem Zusammenhang gibt. Sie können Volltext suchen, Sie können jeden einzelnen Paragraphen suchen. Hier sind die Leute sehr, sehr sorgfältig vorgegangen. Wo sie weniger sorgfältig vorgegangen sind, und das kann sozusagen, beginnen Sie Ihren Tag mit einem Lächeln. Es geht aus diesem Paragraphen 54 hervor, und das weiß ich, also das ist jetzt nicht eine kleine Geschichte, die ich sage, sondern das ist juristisches Diagnosematerial. In diesem Paragraphen wird festgelegt, welche Studien Universitäten anbieten dürfen. Die Universitäten sind berechtigt, und das heißt, es bezieht sich auf ganz Österreich, auf alle Universitäten, und es werden da taxativ angeführt, welche Studien angeboten werden dürfen. Nach der Gesetzesregelung gibt es kein Studium der Medizin. Die Fakultät bzw. die Universität für Medizin ist vergessen worden. Das heißt, nach der jetzigen Gesetzeslage darf die Universität für Medizin keine österreichischen Medizinuniversitäten dürfen Studien anbieten. Sie können sich da durchlesen, Geistes-, Kulturwissenschaft, Ingenieur-, Künstlerisch-, Veterinärmedizin schauen, das geht, Naturwissenschaft, Rechtswissenschaft, Sozial- und Theologie. Es gibt keine Medizin diesbezüglich, aber damit das ein wenig aufgehoben wird, ist das Folgende, also es ist unbeabsichtigt, es gibt hier diese Erläuterungen, und in diesen Erläuterungen steht, klargestellt wird, dass die Universitäten bereits bestehendes Studienangebot, insbesondere bereits eingerichtete Diplomstudien, fortführen dürfen. Das heißt, die Universität Wien darf das Studium für Medizin nach wie vor anbieten, weil es bereits eingerichtet ist an der Universität Wien. Wenn man es mit Nachsicht aller Taxen sieht, dann kann vielleicht auch die medizinische Fakultät das eingerichtete Studium fortführen, so wie es gewesen, wie es bisher gewesen ist. Was es sicher nicht kann, ist irgendwelche neuen Studien in der Medizin vorschlagen. Klingt vielleicht stark, aber ich kann belegen, dass das keine starke Interpretation ist, sondern das war nur das Lächeln des heutigen Tages. Die Sache, wo einem das Lächeln ein wenig erfriert, ist dieser Passus hier, der Passus 5. Und wie gesagt, ich beziehe mich auf die Rechtsabteilung der Universität Wien. Und das hat für Sie alle im Prinzip Konsequenzen. Ja, ich weiß das, weil ich in der Curricularkommission drinnen bin, das gestern besprochen worden ist. In diesem Paragraphen 5 wird festgelegt, dass alle Curricula, das heißt alles, was die künftige Gestaltung des Lehrangebotes der Universität Wien betrifft. Nicht etwa nur für eine einzige Kommission für die gesamte Universität gehandhabt wird. Das ist sozusagen schon problematisch genug, sondern diese Kommission kann zwar einen Beschluss darüber fassen, aber was dann geschehen muss, ist, dass jedes einzelne von diesen Curricula muss an den Universitätsrat. Der Universitätsrat sind die 7 Fachleute oder so, aus dem Wirtschaftsbereich und der Rechtsanwaltkammer etc. etc., die der Universität als Aufsichtsrat quasi vorgesetzt sind. Das muss an den Universitätsrat, das muss an das Rektorat. Es geht vom Universitätsrat und vom Rektorat zurück, da geht es dann an den Senat. Der Senat muss dem zustimmen. Er kann die Zustimmung verweigern, er kann darin nichts ändern. Und nur wenn diese Instanzen sozusagen durchgelaufen sind, kann ein Studienplan beschlossen werden. Das kann vernünftig erscheinen im Hinblick darauf, dass die Entwicklung der Studien an einer Institution ja doch etwas sehr Wichtiges ist, wo viele Leute damit beschäftigt werden sollen. Das ist aber nur die Hälfte der Sachen. Nach dem, was die Juristen sagen, betrifft es nicht einfach nur ganze Studienpläne, das ist schon sozusagen, das wäre noch zu diskutieren, das betrifft jede Abänderung in jedem Studienplan. Das heißt, die Situation ist im Moment die, wir sitzen in der Curricularkommission, bekommen dort den Antrag, am Beispiel der Philosophie, da ist es sehr, sehr drastisch. Im Studienplan für Philosophie ist im ersten Studienabschnitt vorgesehen, ich glaube jetzt in Ethik und Metaphysik, 2 Stunden jeweils und bei der Auflistung des Typus von Lehrveranstaltung, aus dem diese 2 Stunden sein können, ist, glaube ich, Seminar vergessen worden. Das ist einfach vergessen worden aus Gründen, die man nicht mehr richtig rekonstruieren kann. In allen anderen gleichgelagerten Vorschriften dieses Studienplans steht dort auch Seminar drinnen. Gerade bei Metaphysik und Ethik aus keinen sachlichen Gründen steht SE nicht dabei. Das ist jetzt eine Regelung des Studienplans, die sollte verändert werden, das sollte einfach gleichgeschaltet werden. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn das verändert werden soll, dann geht das zunächst einmal an die Curricularkommission. Es wird also für die gesamte Fakultät in dieser Kommission, für alle entsprechenden Fälle wird das diskutiert. Das ist schon schlimm genug, kann man sich vorstellen. Ne? Das geht dann weiter an den Universitätsrat. Und an das Rektorat wird dann noch einmal geprüft, geht dann an den Senat. Stellen Sie sich jetzt vor, wir sind in der Zeit der Viren. Stellen Sie sich vor, eine kleine boshafte Initiativgruppe bastelt an einer kleinen Veränderung des Studienplans, die, ohne dass man es aufs Erste merkt, gewaltige gesetzliche Auswirkungen hat. Wie zum Beispiel, dass die Medizin fehlt oder sowas Ähnliches. Ist ja kein großes Problem, sich sowas einfallen zu lassen. Stellen Sie sich vor, dass das im Universitätsrat nicht bemerkt wird, was auch nicht besonders schwierig ist, wenn man sich vorstellt, dass der 150 von diesen Änderungen hat. Und dass das auch im Senat nicht bemerkt wird und dass das also auf dieser Stelle beschlossen wird. Dann haben wir auf einfachste Art und Weise eine juristische Zeitbombe, die dann alles wieder aufhält, alles wieder neu gestalten lässt. Ich mache Sie also darauf aufmerksam, das wird ein Teil dessen sein, was auf uns zukommt. Vor allem das Mindeste ist das, dass es die ganzen Verfahren unglaublich verlängern wird. Ja, der Universitätsrat, der trifft sich nicht einmal in den 14 Tagen, der trifft sich dreimal im Jahr, um diese Änderungen zu beschließen. Dann hat er was anderes zu tun, als diese Sachen zu machen. Das heißt, das wird dann so durchgewachelt werden. Nicht? Das muss man sich auch vorstellen. Und es wird, ich meine, das ist jetzt informell gesagt, aber ich glaube, es ist nur sachgerecht, das weiterzuverteilen. Wie wird in Österreich mit sowas umgegangen? In Österreich wird mit sowas so umgegangen, dass der Vorsitzende der Curricularkommission dem Vorstand des Universitätsrates, das ist Max Kotbauer, sagt, wissen Sie was, wenn irgendwas kritisch ist, dann sage ich es Ihnen im Vorhinein, dass Sie es sich genauer anschauen. Wenn es nicht kritisch ist, dann können Sie es eh so durchmachen. Ja? Also auf dieser Ebene wird dann die juridische Situation versucht abzuschwächen. Gut, darüber kann man jetzt länger reden, ne, was das ist, inwiefern das was mit Österreich zu tun hat und wie stabil eine solche Regelung sein kann. Gut, das zum Einstimmen. Ich wäre heute, weil ich doch auch noch halbwegs zu einem Abschluss kommen möchte und das Programm nicht so klein ist, nicht direkt, nicht direkt auf diese Projektionen eingehen. Sie wissen ja jetzt mittlerweile, wo das zu finden ist. Und ich werde darum jetzt auch hier wiederum eine eher textorientierte Vorlesung machen, die zwei Ziele hat im Wesentlichen. Das eine Ziel, Ihnen abschließend klarzumachen, wie die Mikrostruktur des zweiten Abschnittes unter Verstehen im Big TypeScript funktioniert. Das werde ich versuchen, möglichst knapp und plastisch konkret zu machen. Und dann möchte ich Ihnen an zwei Stellen das schon mehrfach avisierte Rückblickverfahren vorstellen. Wo kommen jetzt die ersten, im Speziellen die ersten drei Abschnitte dessen, worüber wir hier reden, wo kommen die her und welche Geschichte haben die im ersten Kontext ihres Auftretens? Und das wird daraufhin zielen, dass Sie ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, dass Wittgenstein hier auf unterschiedlichen Dampfern unterwegs ist und insbesondere ein Gefühl kriegen, wie die Argumentationsstruktur, die in Big TypeScript dann vorliegt, schon eine gestaltete Argumentationsstruktur ist im Vergleich zu den Abläufen, in dem speziellen Fall aus dem Manuskript 110. Wir sind in der Mikrostrukturbesprechung so weit gekommen, also eigentlich sind wir gekommen bis zum fünften meiner Punkte. Erster Punkt, Verstehen amorph propositional. Zweiter Punkt, Sprache überhaupt. Dritter Punkt, Verstehen passiv. Fünfter Punkt, den hatte ich das letzte Mal dann vorgezogen. Fünfter Punkt, Verstehen aktiv, Erfahrung und Satz. Vierter Punkt, Chiffre, das war das letzte vom vergangenen Mal. Die Chiffre, die Überlegung der Chiffre, darum interessant, weil es eine gute Möglichkeit ist, den Übergang vom passiven zum aktiven Verstehen ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Nicht? Also wenn man eine Chiffre ansieht, dann wir haben uns, das sollte ich vielleicht auch noch auch dazu sagen, wir waren am vergangenen, Niklas Reitbauer und ich waren am vergangenen Mittwoch, also vorgestern, waren wir in der Nationalbibliothek. Ich hatte hier schon einmal angesprochen, dass die Nationalbibliothek angeboten hat, dass wir vom Institut her etwas arbeiten können an den Beständen des Wittgenstein- und Stonebury-Nachlasses, der dort liegt. Und wenn noch Leute Interesse haben daran, können sich bei mir melden. Es ist da einiges möglich und einiges zu tun. Und es wäre eine schöne Sache, dass das Institut für Philosophie und de facto, also auch Sie, an dieser Stelle etwas mitarbeiten. Warum es mir jetzt einfällt, ist, was die uns dort gezeigt haben, ich kann es Ihnen also damit quasi sozusagen sehr, sehr plastisch machen, dort liegt dann in der Handschriftensammlung, nicht, liegt dann das Manuskript 142, das ist das Coda-Manuskript, mehrfach von mir hier eben schon angesprochen, das eben gekauft worden ist. Es liegt dann dort und das kleine Notizbuch mit den quasi geheimen Tagebüchern, angeblich geheimen Tagebüchern, die in Innsbruck veröffentlicht worden sind. Vergangenes Jahr habe ich einiges daraus bearbeitet. Also die Originale davon liegen da drinnen und wenn man sich dieses kleine Privattagebuch, also sehr, sehr viel private Eintragungen finden sich da drinnen. Wenn man sich das ansieht und die Seiten so durchblättert, dann findet man Wittgensteins Schrift und diese Wittgensteins Schrift ist hin und wieder kodiert. Also die Rede von der Kodierung hat da einen direkten Bezugspunkt. Das heißt, er hat einen sehr, sehr einfachen Schlüssel verwendet, um private Eintragungen da drin als einen Code zu markieren. Und wenn Sie also das ist jetzt das Beispiel, das mir gerade gekommen ist, nicht? Wenn Sie das durchblättern, das Buch, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass das, was in Wittgensteins Handschrift nach den schriftlichen Aufzeichnungen, die Sie auf der ersten Hälfte der Seite haben, hier auch eine Schrift ist. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass er sozusagen Ornamentübungen gemacht hat oder sowas ähnliches, aber das passive Verstehen, darauf will ich hinaus, das passive Verstehen ist gegeben in dem Sinn, in dem man das, was man hier sieht, sofort als eine möglicherweise sinnvolle, ziemlich wahrscheinlich sinnvolle Mitteilung wahrnimmt, ohne dass man sagen könnte, was es ist. Was man erlebt dabei ist uninteressant für den Sinnbezug, aber es wird als ein Stachel empfunden. Es ist das Interessante, nicht? Das, woran der Wittgenstein an dieser Stelle rührt, ist, dass wir das nicht einfach da so stehen lassen. Nicht? Wir könnten ja auch sagen, naja, und da hat er was, da hat er auch irgendwas hin mit dem Bleistift hingeschrieben, das kann ich jetzt nicht lesen, das schaut irgendwie nicht so aus wie ein normales Wort, okay, was ist das Nächste, nicht? Das ist es genau nicht, sondern wir gehen an diese Sache so heran, dass da was drin sein muss, wir sehen es im Blick, dass da ist etwas drinnen, aber wir verstehen es nicht. Und darum der Punkt von Wittgenstein, man müsste über die Beschaffenheit des Verstehens dadurch etwas herausfinden, dass man genauer analysiert, was findet statt, wenn die Umsetzung einer solchen kodierten Notation in eine manifeste Notation stattfindet. Das war also der Punkt 4, die habe ich jetzt da abgeschlossen, komme ich nicht mehr zurück dazu. Es bleiben noch zwei Punkte, die in dem Zweierabschnitt für den Wittgenstein wichtig sind. Und das ist gar nicht unerheblich, nicht unwichtig, hier zu sehen, welche beiden Punkte das sind. Denn ich habe eine Hypothese, die müsste ich noch mit mehr Beispielen belegen. Zwei, drei davon habe ich schon, habe ich allerdings hier noch nicht gebracht, dass die Mikrostruktur dieser abschnittartigen Zusammenstellungen relativ oft so ist, dass Wittgenstein aus seiner Arbeit diverse Motive herausholt, sie arrangiert als ein, wie man früher gesagt hätte, aporetischen Zusammenhang, als einen, man könnte, heute würde man sagen, als ein Stimmen Geflecht als eine Mehrheit von unterschiedlichen Gesprächsbeiträgen, Leute reden lassen darüber oder sich selbst in unterschiedlichen Modalitäten reden lassen über das Problem und dann aber diese Subunit, diese Einheit durch eine Bewegung abzuschließen, die so etwas wie der klärende, zusammenfassende Beitrag eines souveränen Masters of Ceremonies oder sowas ähnliches. Nur, dass er nicht auftritt als Master of Ceremonies, sondern dass, wenn man genau liest, das, was am Ende steht, man könnte sagen, die Bemerkungen, die er ans Ende stellt, die keine Meta-Bemerkungen sind, an der Stelle ist es wichtig, sich zu erinnern, was im ersten Abschnitt da drinnen ist. Er macht keine Meta-Bemerkungen in dem Sinn, dass er sagt, ich höre mir das jetzt alles an und ich bin jetzt der Richter. Nicht? Das philosophische Modell, das darin besteht, der Mike Sandbote hat das in den Bewerbungsvorträgen sozusagen relativ drastisch und plastisch vorgestellt, dass das ein Philosophieverständnis ist. Was sind Philosophinnen und Philosophen? Die sind geübt im im Prüfen von Argumenten, die lassen sich die Argumente bringen und weil sie so geübt sind im Prüfen und Beurteilen von Argumenten, entscheiden sie das dann und gehen damit zum Rektor und sagen ihm, Sandbotes Formulierung war, aufgrund der Autorität des Faches, das ist wörtlich jetzt, nicht? Aufgrund der Autorität des Faches von Philosophie können wir davon ausgehen, dass wir besonders geeignet sind, an dieser Stelle Argumente zu durchschauen, zu analysieren und zu ordnen. Und weil wir das tun, besteht unsere Philosophie dann im Darstellen der, im autoritativen Darstellen der Problemlage. Das ist quasi von der Sicht des Verfahrensablaufes sind die Philosophen nicht die einzigen, die das beanspruchen, juristisch. Ne? Könnte man zum Beispiel mal denken, juristisches Verfahren, was ein Richter macht, ist einerweise dasselbe. Und es ist ja bekannt dass und immer wieder gesagt worden, dass das Paradigma der Philosophie nach Kant an vielen Stellen das des richterlichen Vorgehens ist.
Wenn ich widerspreche, indirekt an Stellen so schon Kunst des Handelns der Film hat, dass Philosophen sich nicht auf ihre Kompetenz berufen.
Das führt genau in diesen Bereich, in diesen, man könnte jetzt einmal sagen, metaphilosophischen Bereich, wie immer man das nennen will, führt in den Bereich dessen, wozu ist die Philosophie da. Wittgenstein ist jemand, darum habe ich es jetzt zitiert, der, so wie Certeau auch, ich meine, Certeau hat es von Wittgenstein unter anderem, der darauf hinweist, dass diese Richterfunktion in der Philosophie nicht das Richtige ist. Es ist nicht wirklich erst meine Aufgabe, die Alternative von Wittgenstein Ihnen hier darzustellen. Ich werde heute an mehreren Stellen noch darauf kommen, lasse es einmal ein bisschen in der Schwebe. Bin jetzt deswegen auf diese Stelle zu sprechen gekommen, weil das unter anderem, aber nicht nur, aber es für erste Approximation auch eine stilistische Beobachtung ist. Es ist die stilistische Beobachtung, dass in diesen Abschnitten am Ende Bemerkungen kommen, die, wenn man nicht aufpasst, sich so ähnlich lesen wie alle anderen Bemerkungen, die aber, wenn man einen Blick auf die Inhaltsabfolgen hat, sich herausstellen als, ich würde es da mal sagen, sogar würde ich sozusagen sogar juridisch sagen, als Schlichtungen. Die stellen sich heraus als das, was man antworten kann auf die angeführten Problemstellungen. Und insofern entsprechen sie einem Klärungsbedürfnis, auch einem philosophischen Klärungsbedürfnis. Was ich damit meine, werde ich Ihnen jetzt gerade an diesem Ding sagen. Sie entsprechen diesem philosophischen Klärungsbedürfnis, allerdings ohne jede Amtsanmaßung, kann man sagen. Also so wie wenn ein Diskussionsleiter Teil einer Diskussionsrunde wäre und am Ende sagt er was, oder nochmal anders könnte man sagen, es gibt eine Diskussionsrunde und am Ende sagt jemand etwas und die verschiedenen Stimmen dessen, was in dieser Diskussion gesagt worden ist, fühlen sich alle aufgegriffen, jeder ist zufrieden, jeder sagt, also was du jetzt gesagt hast, kommt ja hin und wieder vor, nicht? Dass man einen Open-End-Diskussionsprozess hat und dann sagt jemand was und das kann aus unterschiedlichen Gründen dann dafür kommen, also auch die zeitliche Limitation ist durchaus eine berechtigte Überlegung, die da reingeht, aber es kommt dann der Punkt, dass man sagt, ja eigentlich, jetzt hast du es richtig gesagt, eigentlich kann man da nichts mehr dazu sagen, eigentlich ist das damit geklärt. Und das ist der Zustand, den der Wittgenstein als den wünschenswerten Zustand überhaupt für das menschliche Nachdenken darstellt. Und was er den Philosophen vorwirft, einerseits ist, dass Philosophen gerne solche diskursives Equilibrium, nicht ganz diskursives, was ist der Habermas-Ausdruck? So in etwa etwas von diskursivem Equilibrium. Equilibrium kommt sicher vor, diskursiv ist nicht das richtige Wort. Also das ist ein Gleichgewichtszustand in der wechselseitigen Konsideration von Sachen gibt, dass also dass das etwas ist, was Philosophen gerne immer wieder hinterfragen, weil sie höhere Ansprüche haben als diese Ansprüche des Equilibriums. Das wirft der Wittgenstein den Philosophen vor, indem er ihnen sagt, wenn es ein solches Equilibrium gibt, dann ist schon alles erreicht in einer Weise. Aber auf der anderen Seite ist er, das ist eine tiefe Spannung in seiner Philosophie selber, ist er nie zufrieden. Ne? Also Wittgenstein ist jemand, der nie zufrieden ist mit irgendeiner Zwischenlösung. Am nächsten Tag bereits wird es in Frage gestellt, aber gerade weil er an dieser Stelle nie zufrieden ist, ist das Bedürfnis danach, eine Lösung zu finden, die zufrieden stellt und die intermediär auch tatsächlich so ein Abschluss ist, eben so festzustellen.
Ja, das ist so ein à la Piagetisches Prinzip, dass wenn man das Equilibrium dann herstellt oder ein neues Problem auftaucht, dann muss man es nur wieder herstellen.
Das ist tatsächlich eine Bewegungsgesetzlichkeit, die beim Wittgenstein auch stattfindet. Gehe jetzt nicht mehr auf das, was damit angesprochen wird, ein, sondern versuche Ihnen das zu demonstrieren im Zusammenhang mit diesem Abschnitt 2. Da kommt nämlich 6 jetzt das Bildverstehen. Wenn Sie, und zwar ist das, Sie können sich sozusagen durchlesen, das beginnt mit der Bemerkung, was heißt es, ein gemaltes Bild zu verstehen? Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass das ein neues Thema ist. Nicht? Ich habe von Stimmen geredet, von unterschiedlichen Beiträgen. Vorher kommt der Satzzusammenhang, Satz bekommt Tiefe und so weiter. Das sind alles noch Erläuterungen, was aktives Verstehen bedeutet. Und jetzt sagt er, jetzt hat er, also von 1 bis 5 hat er das Problem so richtig aufmarschieren lassen mit all den Facetten, die wir ja diskutiert haben. Und jetzt sagt er, naja, und verstehen, man sagt doch eigentlich auch, ein Bild kann man doch auch verstehen. Man muss sich deutlich machen, dass das kommt natürlich aus einem anderen Zusammenhang, nicht? Das kommt aus, falls Sie die Sachen nicht, also in der Nedo-Ausgabe haben. Es kommt aus 383. Das ist also sehr wohl das Manuskript 110, aber eine frühere Eintragung. Also er holt das relativ viel aus diesem Manuskript 310. Aber da geht das... Da ist es sozusagen, so kann man sagen, da ist es eine assoziative weitere Ergänzung. Ich lese Ihnen vor, was da der Zusammenhang ist. Also in dem, also 383 ist jetzt die Nedo-Nummerierung. Da steht das Folgende: Wenn einen Satz verstehen heißt, in gewissem Sinn nach ihm handeln, dann kann das Verstehen nicht die Bedingung dafür sein, dass wir nach ihm handeln. Das Verstehen einer Beschreibung kann man, glaube ich, mit dem Zeichnen eines Bildes nach dieser Beschreibung vergleichen. Und hier ist wieder das Gleichnis ein besonderer Fall dessen, wofür es ein Gleichnis ist. Und es würde auch in vielen Fällen als der Beweis des Verständnisses aufgefasst. Was heißt es, ein gemaltes Bild verstehen? Und da gibt es Verständnis und Nichtverstehen. Auch hier kann ich verstehen und nicht verstehen, auch hier kann verstehen und nicht verstehen verschiedenerlei heißen. Das ist genau diese Stelle, die wir jetzt hier haben. Und das ist, ich habe das jetzt deswegen zitiert aus dem Zusammenhang, weil in dem Zusammenhang, aus dem es ursprünglich kommt, hat es nicht den strategischen Stellenwert, den es an dieser Stelle hat. An dieser Stelle haben wir zwei Nedo-Seiten lang gehört, wie es um Sätze geht. Das ist die Verdichtung eines Verstehensproblems im Zusammenhang mit Sätzen. Und das Propositionale gegen das Amorphe lässt sich gar nicht anders denken als in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Opposition ist zwischen etwas, was als Satz formuliert werden kann und den Gesetzen der Satzmanipulation gestattet, und dem, was außerhalb der Sprache ist, wie wir es besprochen haben. Ja. Und nun plötzlich in diesem Zusammenhang, wenn man das so verdichtet hat, kommt jetzt, Bilder kann man auch verstehen. Und plötzlich ergibt sich die Frage, naja, aber wenn Bilder auch verstanden werden können, was ist denn jetzt mit Bildern? Werden Bilder amorph verstanden oder werden Bilder propositional verstanden? Das haben wir auch gehört am Donnerstag vor einer Woche. Es gibt natürlich Theorien in den Bildwissenschaften, das war der Sachs-Hombach, die Bilder als propositional verständlich betrachten. Das ist eine sehr wichtige Frage in den Bildwissenschaften, und zwar deshalb, also nur, um es nur anzudeuten, weil die Sprache der Sätze und das Propositionale hat die Besonderheit, dass die grammatischen Regeln, die dafür gelten, einigermaßen leicht kategorisierbar und reproduzierbar sind. Man hat ein Alphabet, man hat eine Syntax und man hat eine Grammatik, die sich natürlich sehr unterschiedlich ausprägen kann, die aber mehr oder weniger überschaubar ist. Und die Frage ist jetzt, gibt es im Bereich der Bilder eine ähnliche Struktur der Überschaubarkeit? Gibt es eine Grammatik der Bildaussage? Ist also, wenn etwas, um es ganz banal zu sagen, wenn etwas an einer bestimmten Stelle im Satz steht, kann es nicht anderes als der Satzgegenstand sein, der Term sein, der für etwas steht, worüber etwas gesagt wird. Das geht nicht anders. Wenn in einem Bild etwas links unten zu finden ist, was ist damit? Gibt es eine ähnliche Allgemeinheit dafür, dass in einem Bild etwas links unten ist oder dass etwas rot ist? Wir haben die Geschichte mit dem Platon, mit dem Aussagesatz hier mehrfach sozusagen diskutiert. Wenn in dem Moment, in dem etwas in einem Satz ist irgendwas hat, also ein Begriffsausdruck ist, dann können wir das für alle Ausdrücke dieser Sprache grammatisch, semantisch fixieren, was für eine Funktion damit sich verbindet. Ein Rot auf einem Bild, eine Diagonale auf einem Bild, ein Apfel auf einem Bild, wie steht's damit? Ne? Das ist das Problem, um das es da geht. Also ich will Ihnen quasi hier jetzt nur mit Deutlichkeit vor Augen führen, in was für einen anderen Sachbereich der Wittgenstein sich an dieser Stelle plötzlich reinbegibt. Entsprechend anders ist die Thematik, die er dann hier für sich selber aufschließt. Denn die Thematik ist jetzt nicht mehr die des Ja-Nein und ist jetzt nicht mehr die der Chiffre, sondern wenn man sich die Frage nach dem Bild verstehen vorlegt, dann kommt ein anderer Typus von Assoziationen und sozusagen Sachzusammenhängen. Derjenige Zusammenhang, auf den er hier jetzt eingeht, ist zu sagen, also Verstehen im Zusammenhang mit Bild sieht doch am ehesten so aus, dass wir uns ein gemaltes Bild vor Augen führen und wir können dieses gemalte Bild umsetzen. Wir können es umsetzen in Handlung oder auch im Reden oder auch im Verstehen. Lassen wir das Verstehen jetzt einmal ganz unproblematisch gesagt, indem wir so etwas sagen wie, ich sehe jetzt sozusagen das Familienfoto aus der Familie Stoneborough, und da sehe ich eines von den Fotos, sage, das ist der Ludwig, ja, aber wer ist das? Ja? Wer ist das neben dem Ludwig? Da könnte man sagen, das ist ein Verstehen, nur nicht identifizieren können. Das Beispiel vom Wittgenstein ist, wir haben ein Bild, in dem Bild gibt es auf der einen Seite sozusagen Darstellungen, die wir umsetzen können, wo wir sagen, das Bild stellt das und das dar. Und dann gibt es aber auf dieser Leinwand, Markierungen, gibt es Marks, gibt es irgendwelche Repräsentationsbestandteile, von denen wir nicht sagen können, was sie repräsentieren. In einer Weise ist es vergleichbar mit der Chiffre, nur wiederum auch nicht vergleichbar, weil wir durch den weil wir sozusagen in einem Bild das Bild wahrnehmen als etwas Ganzes, also die Ganzheit, mit der ein repräsentatives Bild auf uns wirkt, ist eine andere als die Ganzheit der Schrift. Allein schon deswegen, nicht? Weil Schrift in unserem Verständnis ist segmentierbar. Es ist die Frage, wie sehr diese Segmentierbarkeit geht, wie viel man sich ersparen kann an Kontext. Aber da so ein Satz wie es klingelt jetzt, auch wenn ich nicht weiß, aus welchem Zusammenhang der kommt, hat eine Segmentstruktur, während das im Bild nicht geht. Das Bild ist immer, wenn ich es so sehr sozusagen so ein bisschen ungeschützt sage, das Bild ist immer eine ganze Erzählung. Das Bild ist eigentlich niemals bei einem Bild, man kann Bilder auch runter abstrahieren bis zum allgemein, also bis zum ganz wenigen. Aber die Bilder, um die es hier geht, sind eigentlich immer schon Absätze, zumindest Absätze, die viel mehr enthalten als nur einfache Signalstrukturen. Und wenn es so einen Absatz, wenn man so einen Absatz hat, ist es eigentlich eher ähnlich wie, ich lasse mir einen ganzen Absatz als eine Vorgabe geben und in diesem Absatz gibt es dann ein paar Sätze, die ich nicht verstehe, nicht? Und ich versuche, aufgrund der Sätze, die ich verstehe, denn ein oder zwei Sätze, die ich nicht verstehe, rekonstruierend so zu behandeln, dass die da reinpassen. So ähnlich etwas sagt er im Zusammenhang mit dem Bild. Und in dem Zusammenhang kommt dann auch die Bemerkung, die ich Ihnen schon vorweggenommen habe, diese Bemerkung, dass das Verstehen dessen, was im Bild vor sich geht, auch darum etwas sehr Bedenkenswertes ist, weil wir Umsetzungskapazitäten damit drinnen investieren, die speziell mit unserer Kompetenz, mit Bildern umzugehen, etwas zu tun haben. Also das Bild, in dem Menschen dargestellt werden, die so groß sind, sagen wir so, es gibt ein mittelgroßes Schlachtenbild oder sowas, nicht, wo Menschen vorkommen, die sind so groß, also die Zeichen, die das, was wir interpretieren als, das ist Napoleon, das ist so groß, ja, in dem Bild, und wir haben keinerlei Schwierigkeiten, die Sache so umzusetzen, dass wir sagen, na, der wirkliche Napoleon ist natürlich nicht so groß, sondern er ist so groß. Anders denken wir gar nicht richtig. Das ist aber, ich mache nur den Satz, das ist aber, und das ist die Pointe von Wittgenstein, eine hoch bemerkenswerte Geschichte, denn wir müssen sie unterscheiden von der anderen Situation, dass wir Bonsai-Menschen haben. Ne? Vielleicht gibt es Bonsai-Menschen und Bonsai-Menschen sind so groß, und dann ist es eine, dann ist es eine 1:1 Abbildung, und dann sagt uns das Bild nicht, dass das in Wirklichkeit eine lebensgroße Figur ist, sondern die aber nur hier natürlich kleiner dargestellt ist, sondern das Bild sagt uns, das ist genau die Größe, die diese Person hat. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Was geht da? Welche Kompetenz ist damit angesprochen, dass wir das so leicht schaffen?
Vielleicht habe ich jetzt einen Denkfehler. Der Beispiel vom letzten Mal, ja, das Symbol im Spital, wo Stille oben steht und daneben steht Chinesisch oder Japanisch, egal was. Mhm. Dieses Zeichen, das besteht doch, existiert in einem Kontext. Also in einem Kontext, den ich genauso wie ein Bild deuten könnte.
Ja.
Wenn das, ich kann ja nicht sagen, da ist ein Bild, das sehe ich als Ganzes und da sehe ich aber nur ein Wort. Da habe ich irgendwie ein Problem jetzt, diesen Vergleich. Ja. Weil zum Beispiel auch die Menschen, die klein sind, wir sind ja gewohnt, Menschenperspektive ist kleiner, wenn da drüben jemand geht auf der anderen Straßenseite, weiß ich trotzdem, der ist so groß wie ich, obwohl ich ihn kleiner sehe.
Ja.
Und das ist genauso ein Lernprozess.
Stimme ich ganz zu. Ich habe diesen Einwand habe ich quasi intern schon gehabt und habe versucht, darauf so zu reagieren, dass ich gesagt habe, Sprache lässt sich segmentieren auf eine Art und Weise, wie sich Bilder nicht segmentieren lassen, wenn das auch selber problematisch ist. Also Ihr Beispiel mit dem Silence oder Stille ist genau ein gutes Beispiel dafür, dass wir Sprache segmentieren können. Das heißt, wir heben da ein Wort heraus. Wir machen es nicht so, dass wir dort nicht einmal einen Satz schreiben, und wir machen es auch nicht so, dass wir, das wäre ja quasi die breiteste mögliche Variante wäre natürlich die, man stellt da zwei Polizisten hin, ja. Also tief in meinem Gedächtnis ist sozusagen das Bild aus der Besetzung des Senatssaals, wo die Studierenden im Senatssaal sitzen und rechts und links wie zwei Engel vor dem Eingang ins Rektorat stehen zwei Polizisten. Ja? Diese Polizisten sind die Repräsentanz des Gesetzes, die sagen, diese Türe soll nicht aufgebrochen werden. Ja? Man könnte sozusagen einen großen Zettel hinschreiben, bitte brechen Sie diese Türe nicht auf, verschlossen für Studierende oder sowas ähnliches. Das ist schon eine Reduktion natürlich für das, was sagen wir mal viel greifbarer ausagiert wird, indem dort die Polizisten stehen. Und das ist auch kein Bild, gebe ich auch recht, sondern das ist sozusagen der Befehl, der greifbare Befehl mit all den institutionellen Abstützungen, die Befehle halt nun mal haben. Das Bemerkenswerte für Sprache ist jetzt zunächst einmal, habe ich gesagt, dass wir es uns in all den Fällen, die nicht ganz so problematisch sind, relativ leicht einfacher machen können. Ruhe, Rufzeichen, nicht? Oder No Entry, Rufzeichen und sowas. Jetzt ist Ihre Frage, also da sind wir uns, glaube ich, einig, nicht? Dass das auch in der Sprache nicht funktioniert, ohne die Verankerung in einer Reihe von anderen Praktiken. Aber Sprache hat was sehr was Praktisches an der Stelle, weil es leicht handhabbar ist. Ich nehme das Stichwort heraus und muss nicht viel mehr erklären. Nicht? Jetzt könnte man sagen, es gibt natürlich Bilder, die dieselbe Funktion in etwa haben. Also zum Beispiel gegen Geisterfahrer, ja? so eine Hand. Ja? Das könnte man sozusagen von der Funktion her so ähnlich interpretieren. Es ist ein leicht verständliches Bild herausgehoben aus einem Zusammenhang und wird dorthin platziert. Das würde ich durchaus zugeben, da ist die Analogie ähnlich. Warum der Wittgenstein hier hat was Holistischeres im Auge, würde ich sagen. Also ich würde sagen, auch wenn der gerade nicht leugnen würde, der Wittgenstein, dass auch Sprache holistisch zu verstehen ist, ist die Sache hier in dieser Argumentation so angelegt, und ich komme auf Ihren Einwand dann gleich nochmal zurück, ist sie so angelegt, dass er das, was er vorher über Sätze sagt und was ich Ihnen expliziert habe, gerade nicht besonders holistisch betrachtet, sondern mit Strichen. Ja? Also das Holistische in der ersten Phase ist, dass er sagt, es ist ja wohl richtig, Sprache muss man als Ganzes sehen. Und darauf kommt man drauf, wenn man etwas als sprachlich betrachtet, aber nichts im Einzelnen versteht. Aber im Einzelnen verstehen geht dann wiederum nicht als Ganzes. Er sagt, da ist eine Variante, eine Passage, die muss ich irgendwie auf jeden Fall loswerden.